Willkommen zu Maidons Meinung. Diese Sendung soll euch Anregungen liefern, Updates geben, aber in erster Linie soll sie euch dabei helfen, eine eigene Meinung zu bilden. Hallo Alfred.
Ja, hallo. Schön, ich hätte es nicht schöner sagen können.
Das heißt, frei übersetzt, deine Meinung ist nicht Gesetz. Wir sind aber trotzdem natürlich an dieser Meinung interessiert.
Sie ist auch nicht immer richtig.
Genau, deswegen habe ich gemeint, eigene Meinung bilden. Wir wollen aber trotzdem deine Erfragen jetzt bei Standard Lithium. Da bist du ja immer nah am Geschehen. Da gab es eine Shortseller-Attacke. Was waren die genauen Vorwürfe und wie hat das Unternehmen reagiert?
Ja, es gab ja schon mal eine Shortseller-Attacke. Das sieht man hier im Chart noch ganz schön im November. Damals war das Blue Orca Capital der Shortseller. Jetzt ist es Hindenburg Research. Und das hat natürlich schon eine andere Qualität, weil Hindenburg hat natürlich als Shortseller auch einen besseren und einen größeren Namen. Bekannt geworden ist Hindenburg vor allen Dingen auf die Attacke, die sich auch als richtig herausgestellt hat, gegen Nikola. Das ist ja der Wasserstoff-Lkw-Hersteller und da hat man ja offengelegt, dass diese LKWs nur einen Berg runterrollen und eben nicht selber fahren. Und das hat auch massive Auswirkungen gehabt auf das Unternehmen. Ich sag mal so, Nikola war natürlich auch relativ einfach, weil das war schon sehr offensichtlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Und bei Standard Lithium sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Vorwürfe, die Hindenburg stellt, meiner Ansicht nach und auch der Ansicht vieler anderer Analysten auch relativ dünn. Man beschränkt sich oder man wirft hauptsächlich dem Vorstandsvorsitzenden Robert Mintag vor, dass er in seinen vorangegangenen Tätigkeiten nicht sehr erfolgreich war. Das ist auch nicht ganz falsch, aber auch da ist man ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, finde ich und finden andere auch. Dann gibt es wiederum, wie auch damals schon bei Blue Orca, Vorwürfe, dass die Pilotanlage nicht richtig funktionieren würde. Das stimmt definitiv nicht. Das hat das Standard Lithium sofort widerlegt. Also am Ende hat Standard Lithium eigentlich alle Vorwürfe widerlegen können. Das Wichtige ist, ich habe mit dem COO, mit dem operativen Vorstand am Freitag noch telefoniert, der auch gesagt hat, dieser Angriff ist seiner Ansicht nach bizarr und skurril. Und viele Vorwürfe konnten sehr einfach widerlegt werden. Allen voran, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, die beiden Partner von Standard Lithium, Koch Industries und auch Lanxess, stehen weiterhin zu Standard Lithium unverändert. Koch Industries will sogar noch die Planung forcieren. Man will gleich mehrere Anlagen in Betrieb nehmen. Also von der Seite ist eigentlich alles in Ordnung. Aber natürlich, so eine Short-Attacke hinterlässt Spuren. Zumal man auch relativ clever den vergangenen Dienstag gewählt hat. Nee, stopp, Donnerstag, als ja der Markt sehr schwach war, als auch Facebook um über 20% gefallen ist. Und das war natürlich schon ganz clever. Und darum hat diese Attacke auch Wirkung gezeigt. Aber man sieht auch hier, die Aktie hat sich schon wieder ein Stück weit erholt. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis dieser Abschlag so komplett wieder aufgeholt wird. Also Andy Robinson, mit dem ich gesprochen habe, der operative Vorstand, war jetzt nicht unbedingt entspannt, weil natürlich ist sowas nicht schön, aber er ist zuversichtlich, dass man das relativ schnell wieder aufholen kann. Das war natürlich vom Timing her für Standard Lithium sehr ungeschickt, weil man kurz davor war, mit Lanxess ein Agreement zu erzielen. Das wird sich jetzt zeitlich ein bisschen verzögern, weil man will natürlich jetzt nicht in diesem Tumult solche guten Nachrichten verkünden. Aber unterm Strich ärgerlich, aber das wird den Weg von Standard Lithium, bin ich mir sicher, nicht aufhalten, überhaupt nicht.
Gut, du wirst es weiter für uns verfolgen. Die Geschichte ist bestimmt noch nicht ganz zu Ende erzählt.
Überhaupt noch nicht. Eigentlich, und das sagt auch Andy Robinson, da geht die Geschichte gerade erst los. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, ein Kernvorwurf war auch, dass Standard Lithium so viel Promotion macht und es sei nur eine Promotion-Firma und keine echte Firma. Das ist natürlich völliger Quatsch. Promotion also ist in Kanada und auch in Amerika üblich bei Unternehmen. Das macht man so. Das Entscheidende ist, und das hat er nochmal betont, sowohl er als auch Robert Mintag haben noch keine einzige Aktie verkauft. Man hält ja selber auch Aktien am eigenen Unternehmen und man wird es auch nicht tun, weil man eben sich noch viel, viel mehr verspricht.
Wir schauen mal auf Unternehmen aus der Peer Group quasi. Livent hast du uns auch noch mitgebracht. Ja. Was ist da denn der Stand der Dinge, der Status quo?
Ja, der Chart sieht eigentlich so aus wie viele Lithiumproduzenten auch. Viele Aktien haben seit November so 30% an Wert verloren. Und auch bei den kleineren Firmen sieht es noch weitaus schlimmer aus. Die haben sich in der Regel so halbiert. Das ist so der Schnitt. Das ist eigentlich schon ganz interessant, weil nämlich der Lithiumpreis seit November sich nochmal fast verdoppelt hat. Das zeigt eigentlich, klar, eine Korrektur haben wir im Technologiebereich gesehen, insgesamt am Aktienmarkt. Und da machen natürlich auch Lithiumaktien mit. Aber das war vielleicht ein bisschen zu viel, gerade vor dem Hintergrund des steigenden Lithiumpreises. Und hier sieht man mal, wie das aussieht mit Angebot und Nachfrage oder wie das aussehen wird in den nächsten Jahren. Wir hatten ja im letzten Jahr erstmals seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren wieder ein Lithium-Unterangebot. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv ausweiten. Also wir sind jetzt hier, da sieht man schon, das ist die Lithium-Nachfrage, die erwartete. Das ist das Lithium-Angebot. Das Gelbe ist eigentlich das, was relativ sicher machbar ist. Und das Blaue ist, was wahrscheinlich noch machbar ist an neuen Kapazitäten. Wir haben ja jetzt einige große Projekte gesehen, die auch abgeblasen worden sind. Eins von Rio Tinto, ein sehr großes in Serbien. Also es ist unheimlich schwer, diese starke Steigerung bei der Nachfrage decken zu können durch das Angebot. Livent ist da sicherlich sehr gut aufgestellt. Man wird bis Ende 2023, also in den nächsten beiden Jahren, noch diverse neue Lithiumprojekte in Gang bringen können. Man ist da schon sehr weit. Insoweit sehe ich diesen Rücksetzer, und mehr ist es nicht, das sind zwar 30%, aber das ist ganz normal gewesen in dieser Branche als wirklich interessante Kaufgelegenheit, gerade vor dem Hintergrund dieses extrem steigenden Nachfrage nach Lithium und ja, der Problematik Angebot bringen zu können. Übrigens auch ein Argument für Standard Lithium, weil das hat Andy Robinson auch nochmal gesagt, dass Standard Lithium sehr wahrscheinlich der erste Lithiumproduzent in den USA sein wird.
Also der Rücksetzer könnte hier als Kaufchance genutzt werden. Beim nächsten Wert gilt es, glaube ich, nicht unbedingt. Wir schauen nämlich auf Meta. Wir haben ja schon über die Zahlen, die enttäuschenden Zahlen, den enttäuschenden Ausblick gesprochen. Jetzt hat man gestern, war es, glaube ich, auch nochmal gesagt, oder damit gedroht, dass man sich aus Europa zurückzieht, ja. Wenn die EU weiter auf die Datenschutzrichtlinien beharrt oder die verschärfen möchte. Ist das ernst zu nehmen, solche Drohungen?
Natürlich nicht. Und das weiß natürlich auch die Europäische Kommission, dass man das nicht ernst nehmen kann. Facebook wird mit Sicherheit nicht Instagram und Facebook in Europa abschalten. Also damit schießt man sich natürlich selber mehr als nur ins Knie. Also insoweit, das ist jetzt kein großes Thema, aber natürlich ein Thema ist, und darum hatte ich auch nach diesem Kurssturz in der letzten Woche um fast 25 oder ziemlich genau 25% gesagt, für mich ist die Aktie auch, wenn es noch so interessant aussieht, ein Verkauf. Die Aktie ist noch weiter gefallen, weil natürlich auch viele Analysten jetzt gekommen sind, haben gesagt, hey, da ist einiges im Argen. Für mich eigentlich nochmal das Kernproblem bei Facebook ist, dass man von den persönlichen, privaten Daten seiner Nutzer lebt. Im Prinzip darauf baut das komplette Geschäftsmodell auf. Und Apple war jetzt der Erste, der gesagt hat, ey, und wir ermöglichen unseren Kunden, ihre Privatsphäre zu schützen. Das wird Facebook oder Meta 10 Milliarden Dollar kosten in diesem Jahr. Und das wird, glaube ich, nicht der letzte Rücksetzer gewesen sein. Also das ist das Problem. Facebook lebt halt ja von der Privatsphäre und das wird in Zukunft immer schwieriger. Und insoweit auch jetzt für mich Facebook kein Kauf.
Es gibt aber andere Unternehmen aus der Tech-Branche, die weitaus interessanter sind, die ganze Zeit waren und immer noch sind. Amazon, da gab es Zahlen nach unserer letzten Sendung, vergangenen Donnerstag, genau, nach Handelsschluss. Und da haben wir das komplette Gegenteil von dem, was wir bei Meta gesehen haben.
Auch genau, was die Reaktion zum Glück angeht. Mich auch selber geirrt. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen vorsichtig gerade, was die Cloud-Sparte angeht bei Amazon, weil ja Google und wer macht noch das Cloud-Geschäft?
Microsoft?
Microsoft natürlich, Azure. Ich denke mal nicht an Microsoft, sondern an so Microsoft und Google sehr stark sind und Marktanteile weggenommen haben. Aber Amazon hat viele Skeptiker mich auch Lügen gestraft. Man hat sehr, sehr gute Cloud-Zahlen vorgelegt. Letztendlich war der komplette Gewinn aus der Cloud-Sparte, weil das Retail-Geschäft zwar vom Umsatz her sehr gut war, aber eben nicht profitabel. Außerhalb der USA hat man sogar große Verluste erzielt, weil man auch natürlich viele Logistikprobleme hat. Logistik ist teuer geworden. Aber dennoch, Amazon hat es gut geschafft, ein solides Quartal vorgelegt. Kein überragendes, auch der Ausblick war nicht überragend, dennoch die Aktie 15% gestiegen. Und hier sieht man es mal, diese 15%, was war der größte Eintagesgewinn an Börsenwert in Milliarden Dollar. Und das ist wiederum ganz interessant, während der größte Tagesverlust von Facebook war, diese 25% mit 232 Milliarden, darüber ist viel gesprochen worden und geschrieben worden, aber das hat man eigentlich gar nicht mitbekommen. Das zeigt so ein bisschen das Marktsentiment, was immer noch sehr schlecht ist, dass man eben über schlechte Dinge viel spricht, über gute weniger. Vielleicht noch ganz am Rande erwähnt, die Quartalssaison, mein Kreis ist auch noch da, die Quartalssaison läuft extrem gut, gerade im Technologiesektor. Es haben 77% der S&P-Firmen die Erwartungen der Analysten geschlagen. Bei den Tech-Firmen waren es sogar fast 90%, die besser waren als erwartet. Also das ging jetzt so ein bisschen unter, aber es gibt auch viele andere positive Signale in letzter Zeit im Tech-Sektor, dass oftmals jetzt wieder zu sehen ist, dass nach einer schwachen Öffnung der Markt nach ins Plus geht, wie vergangenen Freitag. Das war nicht zu erwarten, dass da noch so ein Plus rauskommt. Und das, obwohl es sehr starke Arbeitsmarktdaten gab, die auf steigende Zinsen hindeuten. Die Zinsen sind auch gestiegen und trotzdem sind Tech-Aktien mitgestiegen. Also es verbessert sich so ein bisschen die Stimmungslage, aber sie ist eigentlich immer noch relativ schlecht. Was aber eigentlich ganz gut ist, weil dann gibt es Potenzial nach oben.
Wir haben ja auch gesehen, 5 der 6 stärksten Bewegungen waren in diesem Jahr, also die waren 2022. Ja. Amazon, klar, das führen
da auch. Das liegt natürlich an zwei Faktoren. Zum einen, die Aufschläge sind wirklich enorm und natürlich auch die Firmenwerte sind natürlich viel größer als noch vor ein oder zwei Jahren. Deswegen sind diese Aufschläge in Bezug auf die Marktkapitalisierung natürlich entsprechend größer.
Schauen wir als nächstes auf Peloton und da sind wir eigentlich oder bleiben quasi noch ein bisschen beim Thema Amazon, denn es gab gestern die Gerüchte, dass Peloton oder Nike den Konzern übernehmen könnte.
Ja, das war jetzt überraschend, gleich doppelt diese Fantasie. Die kam aus der Medienbranche, jetzt nicht von Analysten. Aber Analysten haben gesagt, ja, könnte schon was dran sein, sage ich auch. Klar, natürlich ist Peloton interessant. Aber jetzt kommt das Aber. Es ist natürlich so, dass oftmals Firmen gekauft werden, denen es gut geht und weniger Firmen, die, ja, Peloton hat ja eine schlechte Nachricht nach der anderen geliefert in letzter Zeit. Und darum ist das Ganze auch wieder so ein bisschen abgekühlt. Und klar, Peloton würde ganz gut zu Amazon passen, gerade mit dem Abo-Modell. Da könnte man Peloton quasi in Prime integrieren, so als Prime Fitness oder Prime Fitness Plus. Man nimmt ja gerne das Plus irgendwie noch dazu. Also das wäre schon möglich und denkbar. Aber ich sage nochmal, ich habe ja mich von Peloton verabschiedet nach dieser massiven Warnung, die Aktie im November kräftig unter Druck gebracht hat. Seitdem ging es noch weiter abwärts. Die Aktie hat sich seitdem nochmal halbiert, auch inklusive des gestrigen Anstiegs um 20%. Und allein Übernahmefantasie ist für mich ein bisschen dünn. Das ist sicherlich kein Kaufargument, denn ansonsten ist Peloton in die Verlustzone gerutscht, recht massiv. Man hat wirklich ein erhebliches Nachfrageproblem offensichtlich. Heute Abend gibt es übrigens noch Zahlen, also heute am Dienstagabend nach Börsenschluss. Da kann man mal gespannt sein. Die Vorveröffentlichung war ja schon vor einigen Tagen. Da sah es gar nicht so schlecht aus. Aber auch wenn die Zahlen gut werden, die Peloton-Story ist sicherlich nicht vorbei, aber sie findet auf einem viel, viel niedrigen Niveau statt. Und das hat der Aktienkurs auch nachvollzogen. Und ob sich das nochmal ändert, relativ kurzfristig, das sehe ich eher nicht.
Solche Übernahmefantasien können ja auch schnell mal wieder platzen. Was wir auch im nächsten Beispiel sehen. Wir schauen auf Nvidia. Jetzt ist die ARM-Übernahme definitiv vom Tisch. SoftBank hat das heute verkündet quasi.
Genau, da war ja eigentlich schon fast absehbar, dass das wohl nichts mehr wird. Seit mittlerweile weit über einem Jahr schwebt diese Übernahme und sie ist natürlich riesengroß. Also zum Zeitpunkt der Bekanntgabe waren es 40 Milliarden, die Nvidia für ARM bezahlt hätte. Eine der größten Übernahmen überhaupt. Und jetzt hat man eben doch die Befürchtung, dass das nicht durchgeht. Jetzt hat die Softbank den Stecker gezogen, hat gesagt, hey, wir machen da nicht mehr weiter, sondern wir werden ARM an die Börse bringen. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Finde ich eine richtige Entscheidung. Und auch für Nvidia ist es eigentlich gar nicht schlecht. Denn ursprünglich war ja mal gedacht, dass Nvidia aus der Nische, in der man ist, raus will und eigentlich größer werden will. ARM ist ja der größte Chiphersteller für Smartphones. Aber tatsächlich ist Nvidia eigentlich schon längst keine Nische mehr. Es ist ja ein sehr, sehr großer Markt geworden, der Markt für Grafikkarten, für das Kryptomining, für Server. Also da ist man schon sehr gut dabei und man sieht es auch am Kurs, die Aktie hat darauf überhaupt nicht reagiert, weil man eben schon damit gerechnet hat. Und man sieht auch hier ganz schön eigentlich, dass Nvidia auch scharf korrigiert hat, auf ein schönes, gesundes Niveau zurückgekommen ist. Und 200-Tage-Linie hat sogar noch gehalten. Das war ja bei vielen Tech-Werten überhaupt nicht der Fall. Und jetzt hat man wieder nach oben gedreht. Also für mich eine Aktie, die man haben muss. Und ich finde es eigentlich sogar besser, dass man die Übernahme nicht durchführt.
Schon mal auf TUI. Da gab es Zahlen, enttäuschende Zahlen. Fürs letzte Quartal 2021, das erste Geschäftsquartal. Gut, wenig überraschend. Aber mit Blick auf den Sommer ist man optimistisch.
Ja, TUI ist immer optimistisch. Also solange die Pandemie läuft, klar, was soll man noch machen? Ich meine, man muss natürlich sagen, es wird wieder besser. Es ist ja auch besser geworden. Man hat, ich glaube, den Umsatz vervierfacht, glaube ich, gegenüber dem Vorjahr. Aber das Vorjahr war natürlich auch extrem schwach, das erste Quartal, das Schlussquartal. Insoweit ist das alles gut. Aber tatsächlich, man hatte sich von der Analystenseite sogar noch mehr erwartet. Und daher ist die Aktie jetzt auch im Minus. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Frage ist tatsächlich, oder andersrum, vielfach wurde ja gesagt, sobald die Pandemie vorbei ist, steigen alle sofort wieder in den Flieger und fliegen sonst wohin. Erstmal ist die Pandemie ja nicht ad hoc per Dekret vorbei, sondern sie klingt hoffentlich langsam aus. Einige Länder sind da schneller, andere weniger schnell. Und dann ist die Frage, ob dann wirklich alle auf einmal verreisen wollen, denn man hat hier auch während der Pandemie Urlaub machen können. Also ich habe durchaus einige Male normalen Urlaub gemacht. Also normal nicht. Man muss natürlich vorher einen Test machen, man muss Maske tragen, Flieger etc. Aber man kann ja Urlaub machen. Ist ja nicht so, dass man das nicht machen kann. Und ob sich da jetzt ad hoc so viel ändern wird, klar, TUI wird aus dem Tal herauskommen, nur ich glaube, das wird viel, viel langsamer passieren, als viele erwarten, weil tatsächlich sich wahrscheinlich bei vielen auch die Mentalität geändert hat, in Urlaub zu gehen. Viele machen jetzt statt Urlaubsreisen nur noch Städtereisen, was natürlich auch weniger Umsatz bringt. Also da bin ich so ein bisschen skeptisch und ja, die Zahlen haben mir jetzt auch gezeigt, dass es eben doch nicht so schnell rausgeht, wie das viele gehofft und erwartet haben aus der Krise.
Ja gut, also da muss man aus deiner Sicht nicht dabei sein, kann man beobachten, aber das war's dann auch. BYD, schauen wir da noch drauf. Verkaufszahlen stehen im Fokus. Wie sind die denn ausgefallen?
Ja, die Januarzahlen kamen am Freitag, tatsächlich noch nach der dreitägigen Feiertagspause. Das Jahr des Tigers hat ja begonnen in China. Das wurde 3 Tage gefeiert. Die Börse war zu. Die Zahlen waren extrem gut. Also für Januarzahlen gerade ganz besonders. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Elektroauto-Verkaufszahlen vervielfacht. Das waren, glaube ich, um die 300% oder 270%. Aber interessant ist eigentlich, dass man fast das Niveau, man hat tatsächlich, das ist die Zahl der Elektroautos inklusive Hybride, die man verkauft hat im Dezember, 92.000 oder knapp 93.000. Das waren rund 1.000 weniger als im Dezember. Aber der Dezember ist immer mit Abstand der beste Monat von BYD im Jahr. Insoweit hat man damit nicht rechnen können, dass der Januar fast genauso gut wird wie der Dezember. Das ist wirklich erstaunlich. Teilt sich übrigens auf, ungefähr Hälfte, Hälfte. Elektroautos und Plug-in-Hybride. BYD ist bei den Plug-in-Hybriden sehr stark. Aber ich glaube, da wird man auch zukünftig mehr verschieben Richtung Elektroautos. Verbrenner spielen fast gar keine Rolle mehr. Das waren, glaube ich, noch 2.000 oder 3.000, die man da verkauft hat. Die sind wirklich jetzt raus. Das hatten wir ja schon immer geplant. Jetzt ist man endlich so weit. Jetzt kann man sagen, BYD ist ein reiner, okay, Plug-in-Hybride sind für mich keine Elektroautos, aber für andere schon, ein reiner Elektroautohersteller. Und man kann sagen, mit diesen 92.000 oder 93.000 ist man am Anschlag der Produktion. Mehr schafft BYD gar nicht. Aber das wird sich ändern. Man will bis Ende des zweiten Quartals noch eine neue Fabrik in Betrieb nehmen. Und dann kann man die Kapazität wahrscheinlich noch mal um 500.000 pro Jahr nach oben fahren, also rund 40.000 im Monat. Man wird in diesem Jahr wahrscheinlich in Richtung 1,2 Millionen Elektroautos kommen. Das wäre eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Also extremes Wachstum, die Nachfrage passt. Jetzt kriegt man auch die Produktion in den Griff. Und ja, das sieht gut aus. Die Aktie natürlich auch im Moment als Technologiewert. Elektroauto-Konzerne kann man ja, oder zählt man ja mit dazu. Die sind ja auch alle recht stark unter die Räder gekommen. Aber BYD hält sich immer noch sehr gut. Und ich glaube, wenn sich die Marktstimmung verbessert und BYD anhaltend gute Zahlen liefert, wovon ich ausgehe, dann kommt auch hier wieder ordentlich Dynamik rein.
Und das war ja auch einer der Werte, wenn wir mal auf Bezug nehmen auf den Beginn der Sendung, wo du recht behalten hast. Wir standen hier, ich habe es schon zehnmal wiederholt, bei 5 Euro monatelang.
Das stimmt, ja. Aber fünf habe ich auch noch im Kopf. Immer wieder 5. Genau. Oder 4,80 oder 5,20. Ja, jetzt sind wir bei 26. Wir waren tatsächlich ja schon bei 36, glaube ich, im Hoch. Das ist auch eine amtliche Korrektur. Aber auch hier eigentlich im Vergleich zu vielen anderen moderat. Wir sind noch an der 200-Tage-Linie. Wir sind auf, ja, es ist keine große Panik da. Die Zahlen sind sehr gut, die Analysten sind positiv. Also das ist eine Frage der Zeit, wann auch die Aktie der Fahrt aufnimmt. Und ich erzähle es gerne noch 2, 3 Wochen weiter. Irgendwann wird es passieren.
Ja, dasselbe machst du auch beim nächsten Wert garantiert wieder. Denn da hast du noch nicht recht behalten. Warte, das sind ja schon diverse Kursziele und Ankündigungen vorhergesagt, die noch nicht eingetreten sind.
Also tatsächlich sind auch viele Ankündigungen, die ich gemacht habe, eingetreten. Nur was den Kurs betrifft, da sind die meisten Sachen nicht eingetreten. Das muss man fairerweise sagen. Tatsächlich, man liegt ja auch mal falsch. Hier liege ich, was den Kurs betrifft, schon sehr lange falsch. Aber ich ändere ja auch mal meine Meinung. Wie zum Beispiel bei Peloton. War auch einer meiner Favoriten. Dann kam diese massive Gewinner. Da habe ich gesagt, okay, die Story ist zwar nicht vorbei, aber ist jetzt vollkommen anders. Und das ist bei Warta nicht der Fall. Die Story ist exakt die gleiche. Sie wird sogar immer besser. Vor einem Jahr gab es diese Elektroauto-Fantasie noch nicht. Und da waren wir, wie man sieht, teilweise ja bis 180 hoch. Gut, das war der Short-Squeeze, aber wir waren trotzdem im Kurs höher als jetzt, obwohl eigentlich jetzt mehr Fantasie da ist. Die Fantasie wird übrigens noch größer. Jetzt hat Warta gestern bekannt gegeben, dass man eine Tochtergesellschaft gründet, die Pairtrack. Da will man sich an Unternehmen aus dem Bereich Elektromobilität beteiligen. Mehr dazu gibt es dann im März Informationen. Also dann baut man noch ein großes Bürogebäude neu. Also Warta ist weiter auf Expansionskurs. Und dieser Einstieg in die Elektromobilität, der von vielen ja immer noch nicht wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden will, der ist da. Und da wird, glaube ich, noch einiges zu erwarten sein. Und ich bleibe bei dieser Einschätzung. Und man sieht ja immerhin, der Kurs hat sich stabilisiert. Aber ich sage es nochmal, dass die Aktie unter 100 ist, ist für mich eigentlich ja, kaum zu glauben. Und ich blende das einfach einmal aus. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dass wir wieder dreistellige Kurse sehen. Und dann auch hohe dreistellige Kurse.
Wir werden es auf jeden Fall besprechen.
Wenn ja, es gibt wirklich, tatsächlich, der Kurs gibt mir nicht recht, aber ich habe es eben erläutert, es hat sich an der Firma nichts geändert. Man hat das solide Kerngeschäft mit den Mikrobatterien, man hat diese Elektrofantasie oben raus. Und insoweit gibt es keinen Grund, hier seine Meinung zu ändern.
Du bleibst dabei, wir werden es weiter beobachten, warten ab, werden nennen wir es auch schon öfter. Ja. Das war's für heute. Alfred, besten Dank für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Halt!